Hallo und herzlich willkommen zu Breitband von der
Republika 2015.
Das ist eine Webkonferenz, die in einem Veranstaltungsort in Berlin stattfindet, wo direkt darüber eine U-Bahn fährt, wie man gerade hört. Mein Name ist Markus Richter.
Vera Linz.
Theresa Sickert.
Zusammen mit einem Kollegen, der irgendwie noch gar nicht aufgetaucht ist. Aber bis das passiert, können wir vielleicht mal erzählen, was wir so vorhaben.
Das Motto ist ja Finding Europe und ich habe mir überlegt, genau das werde ich machen. Ich werde mich mal auf die Suche begeben nach Europa. Wo treibt sich hier eigentlich Europa rum auf der Republika?
Das klingt nicht so, als ob man einen ganzen Kontinent finden könnte auf einer Webkonferenz mit mehreren tausend Besuchern, aber wir werden sehen. Frau Linz?
Ja, mich beschäftigen auch schwere politische, gesellschaftstheoretische Fragen. In den letzten Jahren war ja Sascha Lobo hier und hat seine Rede gehalten und die Netzaktivisten gemahnt, dass sie versagt hätten und eigentlich alles netztechnisch dem Bach untergeht. Und dieses Jahr ist er nicht hier und ich habe mir gedacht, ich guck mal, wer sind denn die Mahner, die in diesem Jahr zur Republika gekommen sind und uns auf die Gefahren, die aus dem Netz kommen, hinweisen und welche Konzepte sie haben, um da rauszukommen.
Wir haben also unseren ganz eigenen Sascha Lobo mitgebracht in Gestalt von Frau Linz. Man könnte jetzt genauso anfangen, weil ja Sascha Lobo nicht da ist, werde ich mich um den Nachwuchs kümmern. Also die Frage, wie ist das denn eigentlich mit den Leuten, die noch nicht ganz so erwachsen sind, also Kindern und Jugendlichen? Was für ein Thema spielen die hier? Wie kann man eigentlich herkommen, wenn man nicht zu den klischeehaften Hippie-Hipster-Singles gehört, die irgendetwas mit Internet machen und deswegen viel Zeit haben, um auf solche Konferenzen zu gehen? Und dann fehlt ja, wie gesagt, noch der Herr Krasse, der ja eigentlich auch was machen sollte.
Ruf ihn doch mal an.
Herr Krasse?
Also ich habe mir gedacht, ich habe nicht so wirklich Lust auf diese ganzen Menschenmassen und deshalb werde ich zu Hause bleiben und das Ganze von zu Hause verfolgen. Das werden sicherlich auch ganz viele Menschen tun per Livestream. Es kann ja nicht jeder nach Berlin zur Republika kommen. Und diese Perspektive werde ich einnehmen.
Wir fangen jetzt also an, von der Republika zu berichten. Vier Leute, vier Menschen, vier Mikrofone auf der Republika. Wer macht eigentlich den Anfang? Bitte mal um ein Handzeichen.
Ich zeige eine Hand hoch. Theresa Sickert macht sich jetzt auf die Suche nach Europa. Ich bin gespannt, inwiefern ich ja einen ganzen Kontinent hier eigentlich finden kann.
Also bis jetzt, muss ich gestehen, habe ich noch nicht so wahnsinnig viel Europa mitbekommen.
Oh Gott, ich bin eher mit Afrika als mit Europa in Kontakt gekommen hier bisher. Nee, Europa war noch kein Thema bei mir. Ich habe zwar überall gelesen, es wäre so politisch hier, aber für mich noch nicht.
Die Sprecher sind zwar international, aus 85 verschiedenen Ländern stehen Redner auf der Bühne. Ich habe allerdings nur 19 Veranstaltungen im Programm der Republika gezählt, die ein Europa im Vortragstitel tragen. Und Europa, das ist nicht nur Datenschutzrichtlinie und das Verbot der Vorratsdatenspeicherung durch den Europäischen Gerichtshof. Europa ist auch das, heißt es in einer ZDF-Dokumentation.
Menschen treiben im Wasser. Irgendwo im Mittelmeer. Schiffbrüchige Flüchtlinge. Tausende sind in den letzten Jahren ertrunken.
Willkommen in Deutschland.
Dieses Europa finde ich auf einer Randveranstaltung der Republika. Ein Tipp führt mich zum Infopoint in der Haupthalle, an dem Programmpläne verteilt und bunte Konferenzshirts verkauft werden. Hier kann man zweimal täglich mit Hilfe des interaktiven iPad-Spiels iChallenge die Wege politischer Flüchtlinge nachfühlen und sein Wissen zu der Thematik erweitern. Stefanie Pickel von der Agentur für Medienbildung Mediale Pfade hat die App mitkonzeptioniert und erklärt, wie sie funktioniert.
Also das ist so, dass es eine App ist praktisch und in dieser App ist eine Karte installiert. Man sieht ganz verschiedene Punkte und wir haben diese Punkte gefüllt mit Inhalten, also mit Flüchtlingsinhalten praktisch, also mit Daten und Fakten von verschiedenen Flüchtlingsorganisationen, die praktisch sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Wir haben jetzt sozusagen den Park im Gleisdreieck genommen und hier im Technikmuseum und ganz verschiedene Stationen erstellt und hier müssen die Teilnehmer Fotos machen, QR-Codes scannen, Fragen beantworten, googeln, nachdenken, persönliche Meinungen dazu, sich überlegen und diskutieren miteinander und das dann eingeben.
Für jede erledigte Aufgabe gibt es Punkte. Die App zeichnet mit, wann und wo die Spieler um das Gelände der Republika herum Aufgaben erfüllt haben. Keine leichte Aufgabe, erklärt Stefanie Pickel den ersten eingetroffenen Spielerinnen, den Freundinnen Nicole und Germse.
Ihr habt 45 Minuten Zeit, also es ist sehr sportlich, es sind relativ viele Aufgaben, deswegen, genau, es ist fast, ich sag's jetzt euch mal, es ist fast unmöglich, alle zu beantworten, also müsstet ihr echt im Dauerlauf durch die Gegend joggen. Wettbewerbsverzerrung. Also wie ist uns völlig egal, also das ist, könnt ihr machen, wie ihr wollt, die Hilfsmittel sind erlaubt.
Also wählen die hannoversche Politikstudentin Nicole und die Berliner Wirtschaftsingenieurin Germse noch schnell einen Teamslogan.
Connecting the world oder so. Connecting people.
Das klingt nach einem Vodafone-Werbeslogan.
Mir fällt jetzt nichts anderes ein.
Ist okay.
Und dann startet auch schon der Countdown der 45 Minuten Spielzeit.
da.
Dann können wir ja eigentlich zur nächsten Frage gehen.
Aber die können wir doch auch aufmachen, ne? Warte.
Nein, ihr wir seid müssen nicht im Radius.
Ach, oh. Wir sind da, okay.
Ihr seid hier.
Dann lass uns zu diesem Money-Dingens gehen. Sprich, okay. Wir müssen raus, ne?
Hier ist der Kompass, wenn ihr braucht, ne?
Okay, dann lass uns jetzt raus.
Ja, have fun.
Danke.
Damit sich die erste Aufgabe auf dem Bildschirm des iPads öffnet, müssen sich Nicole und Germse den Fähnchen auf der Karte nähern. Also los, bewaffnet mit dem iPad, auf dem das Flüchtlingsspiel läuft, schieben sich die beiden jungen Frauen im Eiltempo über den mit Menschen vollgepackten Innenhof der Republika. Vorbei an Bierbuden, Grillstand und ausnahmslos besetzten Liegestühlen in Richtung Ausgang und Fahrräder. Und ich hinterher.
Wo wollen wir jetzt als allererstes hin?
Ich glaube, wir fahren jetzt erstmal durch die beiden Punkte, wo man dann seine Extrapunkte bekommen kann, um dort dann eine Frage zu beantworten.
Richtig.
Ja, genau. Und wir folgen jetzt erstmal dem Kompass, gucken nochmal auf die Karte, fahren hin und dann gucken wir mal weiter.
Noch während ich mein Fahrrad zwischen den Hunderten von Rädern vor der Station Berlin abschließe, tippt mich Nicole bereits wieder von hinten an.
Wir haben schon die erste Aufgabe gefunden. Wir sollen hier an der Mauer einen QR-Code scannen. Der stand direkt, also das ist direkt an unseren Fahrrädern dran gewesen. Und jetzt müssen wir noch irgendwas an dieser Mauer sammeln. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal kurz hin und gucken uns das mal an.
Und dann gehen wir runter an dem Fluss entlang und lösen dann gehen dann durch diese Geldpunkte.
Okay, und das mit dem QR-Code hast du gerade schon
gescannt? Genau, ich muss es einfach nur einscannen und dann war die Aufgabe beendet.
Alles klar. Okay, dann geht's jetzt weiter.
Ab auf die Räder?
Ab auf die Räder.
Und jetzt zur nächsten Station.
Die Tour von Aufgabe zu Aufgabe rund um das Konferenzgelände ist gefährlich. Wir überqueren mehrspurige, viel befahrene Straßen. Viele Autos und Menschen sind an diesem Tag unterwegs. Germse brettert auf ihrem schwarzen Klapprad einarmig durch die Leute auf dem Bürgersteig. In der anderen Hand das iPad mit der Karte. Noch 40 Minuten. Wir passieren einen der markierten Punkte. Eine Frage ploppt auf.
Ich lese mal vor, ja?
Ja.
Mussi Zeral betreut als Pfarrer eritreische Katholiken in der Schweiz. Doch bevor er sich um ihr Seelenheil kümmert, rettet er seinen Landsleuten oftmals das Leib und Seele. Seine Handynummer kursiert weiter unter vielen flüchtenden Afrikanern. Flüchtlinge, die im libyschen Gefängnis waren, berichten, die Nummer sei in den Gefängnismauern eingeritzt. An manchen Tagen läutet Zerals Mobiltelefon ohne Unterbrechung. Wie vielen Flüchtlingen hat Zeral das Leben gerettet, in der er die italienische Küstenwache verständigt hat?
Das können wir doch im Internet nachgucken, oder?
Ja. Gut, dass du ein Handy hast. gib mal ein, Mussi Zeray. Mussie. Und dann neues Wort, Zerai.
Nicole zückt das Smartphone aus dem YouTube-Beutel, googelt und findet einen Artikel, in dem über Mussi Zeray berichtet wird. Eine Zahl ist auch dabei.
Letztes Jahr hat er 10.953 Menschen geholfen.
Dann tippe ich das jetzt ein, ja?
Ja.
10.953?
Im vergangenen Jahr. Also ja, genau.
Ja. Die Antwort ist leider falsch.
Auch weitere Versuche, die Information zu ergoogeln, schlagen fehl. Noch 35 Minuten. Ein Spiel auf Zeit, wie eine Flucht. Germse und Nicole entscheiden sich deshalb, die Aufgabe ungelöst zu lassen und weiter zu radeln zur nächsten Aufgabe.
Weltweit wurden im Jahr 2013 25.300 Anträge von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in 77 Ländern von der UNHCR registriert. Circa 10.000 Anträge mehr verglichen zu dem Vorjahr. Wie viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind im Jahr 2014 nach Deutschland gekommen?
Diesmal gibt es 4 Antwortmöglichkeiten. Um abzusichern, dass diesmal die Antwort stimmt, tippt die blonde Nicole, die eine große dunkle Brille auf der Nase trägt, mit flinken Fingern auf dem Smartphone rum. Aber es ist nicht einfach.
Ich habe eine Seite gefunden, der UNO-Flüchtlingshilfe. Das geht hier um die Zahl der Flüchtlinge. Vielleicht finden wir hier eine Zahl, aber es sieht nicht ganz danach aus. Scheiße. Okay, ich würde sagen, tipp einfach, wir raten einfach.
Wir nehmen die höchste Zahl.
Ja, wir nehmen die höchste Zahl.
Und auch der zweite Antwortversuch ist falsch. Germse und Nicole nehmen noch einen dritten Anlauf.
Es arbeitet, das iPad. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen.
Na?
Herzlichen Glückwunsch, Sie haben 12 Punkte erhalten.
Okay,
super.
Das erste Mal Punkte. Doch für die Politikstudentin Nicole ist es trotzdem erschütternd, wie wenig sie über die Situation von Flüchtlingen weiß.
Also es ist traurig und es ist aber auch viel trauriger, dass man darüber gar nicht Bescheid weiß. Also dass man das auch nachgucken musste und dass das auch gar nicht so richtig in den Köpfen der Menschen drin ist, dass so viele Menschen sterben, weil sie ein besseres Leben möchten oder weil sie auf der Flucht sind.
Auch unser Weg geht weiter. Wir schwingen uns auf die Räder. Noch 30 Minuten. Unser Weg von Aufgabe zu Aufgabe wird immer hastiger. Aus dem Radeln wird Rasen. Germse kommt ins Schwitzen und stopft den ockerfarbenen Paschmina-Schal in Nicoles Jutebeutel. Noch 20 Minuten.
Habt ihr denn das Gefühl, auch schon ein bisschen auf der Flucht zu sein? Also geht das Konzept des Spiels auf?
Es geht auf in dem Sinne, dass wir schon auch unter Zeitdruck stehen und nicht wissen, wo es hingeht. Und wir immer wieder neue Leute treffen, mit Menschen reden scheinbar und an Orten sind, die wir nicht kennen und nicht wissen, wo es hingeht. Das ist schon,
Schlimmste, weil wir überhaupt nicht wissen, was uns erwartet.
Desto weiter die Zeit voranschreitet, desto hektischer und chaotischer geht es auf unserem Weg und bei den folgenden Aufgaben zu. Mir scheint, als wenn Nicole und Germse von dem Flüchtlingsspiel gepackt sind.
Die Fahrräder werden schon unabgeschlossen, einfach stehen gelassen. Die Zeit läuft nämlich so langsam ab. Wie viele Minuten haben wir noch?
9. 9 Minuten. Das öffnet sich nicht, obwohl wir da sind.
Also, weiter zur nächsten Aufgabe. Auch ich fahre mittlerweile einarmig auf meinem Fahrrad mit dem Aufnahmegerät in der rechten Hand. Um mit Nicole und Germses Tempo mithalten zu können, kann ich es nicht mehr in die Tasche stecken. Denn es sind noch viele ungelöste Aufgaben auf der Karte der App zu sehen und die Zeit rennt davon.
Ja, wir rasen jetzt auch gerade mehr oder weniger mit unseren Fahrrädern ja durch den Regen. Ich vermute mal, wahrscheinlich im Wettlauf der Zeit eine Minute vielleicht noch.
30 Sekunden! Nicole, wir haben nur noch 30 Sekunden, gib Gas! Verdammt! Oh nein, wir schaffen es nicht. Das ist so frustrierend. Ich war viel optimistischer am Anfang und jetzt bin ich total traurig, dass wir das alles nicht geschafft haben.
Nicole rast weit vor Germse und mir mit ihrem schwarzen Rennrad durch den Regen, in der Hoffnung, die nächste Station noch zu erreichen. 0 Sekunden. Aus. Germse ruft ihre Freundin Nicole zurück.
Wir haben es nicht geschafft, Nicole. Das Spiel ist vorbei. Nee, jetzt ohne Scherz. Wir waren viel zu leichtgläubig und viel zu optimistisch. Ich dachte, es ist machbar.
Die Karte des iPad-Games zeigt immer noch lauter Fähnchen mit unerfüllten Aufgaben an. Für Nicole und Germse geht es zurück zum Infopoint auf der Republika zu Spielleiterin Steffi Pickel, wo wir vor 45 Minuten gestartet sind.
Antworten.
Wir waren kurz davor, noch ein Foto zu machen hinter dem Technikmuseum und dann ist die Zeit abgelaufen.
Nein, das ist immer so. Ja, ich habe euch schon vorgewarnt, dass es sehr viele Aufgaben sind, gell? Ja.
Mit einem Auto machbar alle. Das ist unrealistisch.
Eigentlich nicht machbar. Wie eine Flucht von Afrika nach Europa. Nicole und Germse brauchen erstmal eine Pause. Rauchen. Vielleicht ist das Spiel iChallenge die authentischste Art auf der Republika, um Europa und sein gerade schwerwiegendstes Problem erfahrbar zu machen. Eine Flucht bedeutet, innerhalb kürzester Zeit vorwärts zu kommen, schnell Entscheidungen zu treffen, die ausschlaggebend für den weiteren Verlauf des Lebens oder auch des Todes sind. Trotzdem kann dieser Gamification-Ansatz nur ein zusätzlicher sein. Es müssen konkrete Lösungsmöglichkeiten her, um die Situation der nach Europa Flüchtenden zu verbessern. Solche Interventionen fehlten auch auf der Republika. Ich bin immer noch auf der Suche. Vielleicht hat Markus Richter mir entdecken können.
Und da bin ich wieder auf der Republika, wie jedes Jahr im Mai, aber dieses Mal mit einem ganz neuen Thema, zumindest für mich. Es soll um Kinder gehen, um Jugendliche oder eben um Menschen, die noch nicht ganz erwachsen sind. Aber warum habe ich mir das ausgesucht? Naja, die Republika hat ja begonnen als kleines Bloggertreffen, ist mittlerweile diese riesige Konferenz. Es geht um Digitales im netzpolitischen, im gesellschaftlichen, im kulturellen, im pädagogischen und im wirtschaftlichen Kontext. Und die Republika war immer auch schon dazu gedacht, diese verschiedenen Welten zusammenzubringen. Das hat auch funktioniert. Neben Netznerds gab es die ganzen Jahre immer mehr Menschen aus allen anderen Bereichen, aber eben erwachsene Menschen. Aber es passiert ja dann noch etwas anderes, nämlich Das Wunder des Lebens.
Witzigerweise ist ja diese digitale Gesellschaft, die werden alle erwachsen, plötzlich kriegen die alle Kinder. Wir werden älter. Und Eltern.
Und die wollen ja auch alle auf die Republika. Also erst die Eltern, die Kinder haben und dann vielleicht auch die Kinder selbst. Aber geht das überhaupt? Die Veranstalter haben dieses Jahr auf jeden Fall schon mal mehr Platz eingerichtet, wie mir Tanja Häusler von der Republika erklärt.
Wir haben halt an dem sogenannten Affenfelsen, das ist der zentrale Ort auf dem Republika-Gelände, wo sich alle treffen, wo Steckdosen sind, um die Gerätschaften aufzuladen und wo man dann Kaffee trinkt und quatscht. Und da in der Mitte haben wir jetzt einfach Teppichboden reingepackt und jede Menge Spielzeug reingeschmissen. Und ich glaube, alle freuen sich sehr darüber.
So, wir stehen jetzt also quasi, wie kann man sich das vorstellen, also wie eine wirklich sehr kleine Version eines Kolosseums. So zwei Sitzreihen in einem Rechteck und dann ist so grüner Filzfußboden ausgelegt. Da drin ein kleiner Swimmingpool voller Bälle und ein bisschen Spielzeug. Erster Eindruck?
Ja, das ist dann doch anders als erwartet wurde im Hinblick auf einen geschützten Raum, der auch irgendwie ein bisschen geschützt ist von Geräuschen. Das ist natürlich hier nicht anzutreffen.
Das ist Susanne Mirau, Elternbloggerin, selbst Mutter zweier Kinder und mit einem sehr genauen Auge für die Bedürfnisse von Eltern. Beim gemeinsamen Kindertauglichkeitstestlauf über die Republika zeigt sie mir, worauf man alles achten kann.
Hier ist der Wickeltischbereich. Neben, das ist hier der Handpuster gewesen. Und natürlich geht es halt nicht, den Wickeltisch hier einfach mitten in den Gang zu stellen.
Okay, dass man den Wickeltisch vielleicht nicht direkt neben den Handtrockner in einen Gang stellt, das kann man einsehen. Aber ich finde, die Sache mit der Spieleinsel ist nicht so einfach. Sicher, ein vollständig separater Raum wäre bequemer und übersichtlicher für die Eltern. Aber damit wären die Kinder ja wieder völlig versteckt vor dem Auge der Gesellschaft. Ein Familienghetto wäre das quasi. So finden sie aber mitten im Herzen der Konferenz statt, die Familien. Sie sind sichtbar, aber auch das hat dann halt wieder Probleme. Es ist anscheinend schwierig, eine perfekte Lösung zu finden. Aber immerhin, am Ende des Rundgangs mit Susanne Mirau steht fest, es ist schön, dass es Angebote gibt, aber es ist eben auch viel Luft nach oben. Wie es vielleicht anders gehen kann, werde ich später noch sehen auf einer kleinen Elternblogger-Konferenz am Rande der Republika, die Susanne Mirau mitorganisiert hat. Jetzt will ich erstmal schauen, ob Kinder und Jugendliche auch im Programm stattfinden. Was es schon lange und nicht erst seit diesem Jahr gibt, es wird über Kinder gesprochen, von Erwachsenen. Meistens ist das dieses Jahr in kleineren, dunklen Sälen, wo es keine ordentliche Beschallung gibt. Alle Zuhörer bekommen Funkkopfhörer. Das fühlt sich so ein bisschen an wie eine Keller-Kopfhörer-Disco und das klingt auch so.
Ja, das ist klasse. Wir haben sowas schon mal gemacht. Das ist ja auch sehr, sehr wichtig. Das geht ja auch immer um das Thema Sicherheit und wir müssen die Kinder ja schützen. Wir hatten die Polizei schon da, die hat einen Vortrag gehalten. Also dieses Thema Gefahrenabwehr ist was, was sofort einfällt. Das scheint auch was zu sein, womit Kinder sofort und als erstes am ehesten in Kontakt kommen, bevor sie mit anderen Themen, nämlich wir entwickeln was, wir haben Spaß dabei, in Kontakt gebracht werden.
Na großartig. Wir haben 2015 und die Republika muss immer noch für den Erfahrungsaustausch von frustrierten Pädagogen herhalten. Zum Beispiel eben wie hier bei Alexandra Quiring-Tegeder, die darüber berichtet, welche Schwierigkeiten es gibt, wenn man an Schulen Kindern Programmieren beibringen will. Vielleicht liegt es ja daran, habe ich eine Idee, dass der Lehrkörper vom Begriff Programmieren abgeschränkt ist. Vielleicht könnte man ja die Vermittlung von algorithmischem Denken vorschlagen. Das klingt nicht ganz so schlimm, ist mit nicht so vielen Vorurteilen verknüpft. Vielleicht funktioniert das? Stolz präsentiere ich diese Idee nach dem Vortrag Frau Quiring-Tegeder.
Ja, da gibt es in Deutschland ein ganz schönes Gegenargument, dann sollen die doch Latein lernen. Latein ist auch eine ganz logische Sprache und damit lernen die sowas auch. Oder wie jetzt eben gerade einer der Teilnehmer hier sagte, dass also gerade auch so die Meinung ist, hey, die Programme sind doch alle so gut, die brauchen das doch gar nicht mehr.
Der Vortrag war interessant. Es wurde gezeigt, wie man sogar ohne Computer sehr einfach Erstklässlern Algorithmen und Programmieren beibringen kann und die haben auch noch Spaß dabei. Aber dann am Ende doch wieder die große Frustration, dass da immer noch diese riesigen Hindernisse aus Angst und Interessenlosigkeit tief in der Gesellschaft verankert sind. Und welche Auswirkungen das auf Kinder hat, das erlebe ich hier auf der Republika live in einem anderen Vortrag.
Das sind halt Seiten, da sind auch Sachen drin, die gar nicht zum Thema passen oder die noch gar nicht für Kinder auch geeignet sind. Und deswegen benutze ich eigentlich mehr FragFin, weil da sind halt nur geprüfte Sachen drin. Und wie man dort auch sieht, ich mach mal die Maus hin. Das ist Internet für Kinder, da sind nur geprüfte Sachen drin.
Das ist Niklas, ungefähr 8, 9 Jahre vielleicht. Und er erklärt hier auf einer Bühne, wie er im Internet sucht und warum er dabei FragFin benutzt. Das ist eine Suchmaschine mit streng ausgewählten, kindgerechten Inhalten. Und vielleicht täusche ich mich, weil ich selber schon lange kein 8-Jähriger mehr bin, aber die Wortwahl, die Niklas hier an den Tag legt, wirkt auf mich sehr einstudiert. So wirkt niemand, der frei in den riesigen Welten des Netzes auf der Suche nach Abenteuern ist. So wirkt eher jemand, dem immer wieder gesagt wurde, wie gefährlich das Netz ist. Es ist trotzdem interessant zu sehen und zu hören, wie die Kinder suchen, aber es bleibt doch ein schales Gefühl, das noch am selben Tag von Joshua Ahrens bestätigt wird.
Noch eine Sache. Auch nochmal zu euren Kindern, wenn ihr Kinder habt, lasst sie Google benutzen. Sagt ihr nicht, ihr sollt eine Suchmaschine, was weiß ich, meine Schwester musste damals für die Schule Blinde Kuh benutzen. Google, Punkt, man will nichts anderes. Tut das euren Kindern nicht an.
Der Neuntklässler ist Teil des Panels. Komm, ich erkläre dir mal das Internet, auf dem 3 Jugendliche erzählen, wie sie das Internet nutzen. Man hört hier, dass die unbeschränkte Netznutzung auch ein Ausbruch ist aus der eingeschränkten Welt, die durch ängstliche Erwachsene vorgegeben wurde. Man bekommt natürlich auch ein paar Klischees bestätigt, aber es gibt auch Vorurteile, die gar nicht zutreffen.
Kurz nachdem ich angefangen habe, es zu benutzen, wurde es zu dieser Plattform, um halt mit Eltern und Lehrern zu kommunizieren, weil ich halt irgendwie den Appeal von Facebook nie wirklich gesehen habe. Ihr könnt Facebook haben, bitte lasst Snapchat in Ruhe. Wenn ich einen Künstler mag, was meistens nur im deutschen Bereich ist, kaufe ich mir auch manchmal sein Album. Und ich höre mir die CD dann auch nie an, weil ich sie auf Spotify habe. Damit will ich halt, das mache ich halt nur irgendwie, um den Künstler zu unterstützen. Und weil, deswegen mache ich es halt auch eigentlich nur im deutschen Bereich, weil die ganzen Amis sind eh alle reich.
Generell sollen wir Erwachsenen uns nicht zu viele Sorgen machen, wird uns zum Abschied beschieden. Und ich beginne mich zu fragen, ob hier nicht noch etwas fehlt und komme auf den Gedanken, ich habe jetzt junge Menschen auf der Bühne gesehen, thematisch und in echt. Aber was begeistert denn diese jungen Menschen als Zuschauer? Die Antwort ist relativ einfach, das, was alle begeistert. Astro Alex, offiziell Alexander Gerst, der deutsche Astronaut, der auf der Raumstation ISS war.
Hast du schon was über das Schwarze Loch geforscht?
Schwarze Löcher, das sind so Dinger, da kommt man besser nicht so nah ran. Das machen aber meine Kollegen, die Astronomen. Und wenn du groß bist, kannst du vielleicht auch mal eine Astronomin werden und selbst mal durch so ein Teleskop schauen und von da aus so schwarze Löcher aus einer sicheren Distanz erforschen. Ich sehe, das gefällt dir. Sehr gut.
Bei dem wirklich bewegenden und sehr eindrucksvollen Vortrag des Astronauten im vollgefüllten, mehrere hundert Menschen fassenden Saal 1 hatten die Republika-Veranstalter die vorderen Sitzreihen für Kinder reserviert, mit durchschlagendem Erfolg, wie danach eine kurze Stichprobe ergab.
Und würdest du jetzt auch gerne Astronautin werden?
Ja, weil ich glaube, dass das Spaß macht. Und er hat erzählt, dass in der Schwerelosigkeit, dass man durch Seifenblasen einen Bleistift stecken kann, ohne dass die zerplatzen.
Dann viel Spaß im Weltraum.
Ich fliege schon ab.
Das Interview mit Mila, der 8-jährigen potenziellen Astronautin, habe ich in einem Seitenhof geführt. Gut versteckt gibt es hier nämlich noch einen weiteren Spiele- und Aufenthaltsbereich für Kinder, der perfekt ist. Ruhig, begrenzt, sodass Kinder nicht unbemerkt verschwinden können und mit Beschäftigungsangeboten wie zum Beispiel Raketenbasteln aus Pappkartons. Was mich auf den Gedanken bringt, dass ich ja noch bei einer Parallelveranstaltung vorbeischauen wollte. Die Bloggerinnen Susanne Mirau und Anna-Luise Kietze-Romantai haben nämlich Blogfamilie organisiert.
Okay, wir fangen an. Hallo, schön, dass ihr da seid zu unserer Auftaktveranstaltung von Blog Familia.
10 Minuten Fußweg von der Republika entfernt. In einem kleinen Elterncafé finden sich etwa 50 bloggende Mütter und Väter ein. Hier wird Kinderbetreuung angeboten. Es gibt 3 kurze Vorträge über Blogthemen, die manchmal im Kinderlärm untergehen. Und es gibt Zeit zum Erfahrungsaustausch. Das Ganze dauert nur wenige Stunden, ist schnell vorbei und soll auch eher nur so eine Art Machbarkeitsbeweis sein, dass Eltern, Bloggen und Konferenzieren gut zu vereinbaren geht.
Ja, das war tatsächlich erstmal so der Probelauf. Beim nächsten Mal wollen wir auch ein größeres Portfolio noch anbieten an unterschiedlichen Themen, die halt alle mit dem Bloggen, insbesondere mit dem Bloggen der Eltern zu tun haben. Und dazu eben auch noch andere Sachen mehr ausbauen wollen. Also, dass man vielleicht auch nochmal sich besser austauschen kann. Dafür war hier noch nicht der Raum, weil wir jetzt auch nur einen relativ zeitlich begrenzten Zeitrahmen hatten.
Das klingt eigentlich, mal vom thematischen Fokus abgesehen, wie die Anfangszeiten der Republika. Ein Teil der Republikamacher plant auch ein neues Format, ein Jugendformat, TinCon, eine Konferenz für junge Menschen, die nächstes Jahr Ende Mai, also kurz nach dem traditionellen Republika-Termin, stattfinden soll. Braucht es denn jetzt wirklich für jede Altersgruppe oder Lebensphase eine eigene Konferenz, frage ich mich. Auf der Republika gab es doch gute Sachen. Es wurden Eltern berücksichtigt und es gab Programme von, mit und über junge Menschen. Geht das nicht irgendwie zusammen? Oder ist es vielleicht sogar doch sinnvoll, wenn es jeweils abgetrennte Veranstaltungen für Menschen in verschiedenen Lebensphasen gibt? Fragen, die mir durch den Kopf gehen, während ich mich durch das bahnstreikgeplagte Berlin auf den Heimweg mache. Antworten werde ich nicht mehr finden, denn selbst für die traditionelle Abschlussparty bin ich nach 3 Tagen Konferenzprogramm viel zu erschöpft. Vielleicht hätte ich es wie mein Kollege Christian Grasser machen sollen. Der hat sich nämlich die Republika zu Hause gemütlich im Videostream angeschaut und kommt heute Abend nur zur Feier. Wenn sich das für ihn gelohnt hat, tausche ich vielleicht nächstes Jahr mit ihm und bleibe selber zu Hause und kann dann auch gleich noch die Kinderbetreuung übernehmen.
Ich sitze am Frühstückstisch und warte auf Gunter Dück. Also nicht, dass er hierher kommt, sondern dass er anfängt zu reden auf der Republika. Und jetzt mache ich mir erstmal einen Kaffee. So, der Kaffee ist fertig. Es ist auch Punkt 10 Uhr. Noch geht's aber nicht los mit Gunter Dück. Ehemaliger IBM-Manager ist das. Und er war 2011, soweit ich mich erinnere, das erste Mal auf der Republika und hat damals mit einem Vortrag zum Thema das Internet als Betriebssystem der Gesellschaft, ja, ich möchte mal sagen, ziemlichen Ruhm ergattert im Internet und ist seitdem auch ein gern gesehener Gast bei der Republika. Diesmal spricht er zum Thema Schwarmdummheit, so die Gegenthese nehme ich jetzt mal an zur Schwarmintelligenz. Ich bin schon gespannt. Ich hoffe allerdings, dass es nicht nur eine Werbeveranstaltung wird, denn so heißt auch eins seiner aktuellen Bücher. Oh, jetzt geht das Licht aus. Ich glaube, jetzt geht's gleich los. Die Pausenmusik wurde ausgeblendet. Raummikrofon angeschaltet.
Ein Riesenapplaus bitte für die nächste halbe Stunde, auf die wir uns alle freuen können. Gunter Dück.
Gut, also jetzt über Schwarmdummheit. Also das fängt so an, dass sie zu hohe Ziele haben. Also praktisch, das haben die BWLer auf dem Gewissen. Also die haben damit bestimmt auch diese ganze Finanzkrise oder so erzeugt. Ich weiß nicht, ob sie einen Boss haben, der sagt, wir wollen doppelt so schnell wachsen wie der Markt. Dann fängt die Dummheit an, weil die Leute anfangen, Ziele zu erfüllen, die gar nicht gehen. Also
oh, Stream abgebrochen, was soll das denn jetzt? Das ist natürlich total blöd. Das ist, glaube ich, der erste große Nachteil. Am Küchentisch Republika gucken. Der Stream ist abgebrochen. Ja, und nu? Seite neuladen, passiert nichts.
Das hilft
nicht. Ah, jetzt ist der Stream wieder da.
Dann kommen sie manchmal sogar auf eine richtig gute Idee. Also wenn man 100% nimmt, ist gut. Und dann kommt mitten in diesen Hochdruck, dieser hochüberlasteten 99% mit 1000 Warteschlange, dann kommt so ein Gunter Dück vorbei in der Firma und sagt, lass uns doch mal Innovation machen.
Okay, also Schwarmdummheit ist begründet durch Überlastung, okay.
Hat er gehört, gell? Ich muss langsam aufhören, vielleicht noch eine Dummheit?
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es eine Kritik des Kapitalismus, würde ich mal behaupten, nach dem, was ich hier gehört habe, da der Druck, der im kapitalistischen System auf Individuen und auch auf Gruppen ausgeübt wird, dazu führt, dass in Überlastungssituationen keine Handlungsoptionen offenstehen und auch gar kein Raum ist für Innovation und Weiterentwicklung.
Drehen Sie sich einmal um, da ist der Sinn des Lebens.
Dankeschön. Gunter Dück.
Wie man wahrscheinlich hören kann, bin ich nicht mehr in der Küche am Frühstückstisch. Da habe ich heute Morgen Gunter Dück angeschaut und angehört und mir von ihm erzählen lassen, was Schwarmdummheit bedeutet. Mittlerweile ist es nachmittags geworden. Ich bin in meinem Garten in Berlin, Tempelhof, und warte eigentlich auf einen Talk. Und zwar trägt er den wunderbaren Namen What if robots loved nature? Also, was würde passieren, wenn Roboter die Natur lieben würden? Aber bevor das Ganze losgeht, das ist nämlich noch über eine Stunde Zeit, dachte ich mir, schaue ich mir mal an, was die Kollegen so machen, versuche ich es mal bei der Theresa. Vor 8 Minuten hat sie noch getwittert und ist ganz erfreut darüber, wie nerdig die Republika ist. Da möchte ich doch mal gerne mehr wissen. Hi, Theresa.
Hallo, du wolltest Dinge über die Republika hören, nehme ich an.
Ich muss aber sagen, das ist so unglaublich entspannt hier im Garten. Ich habe ja hier tolles WLAN, kann mir den Stream angucken. Ich liege auch hier so im Liegestuhl und ich finde das so entspannt und ich frage mich, verpasse ich eigentlich was?
Also, ich finde es tatsächlich so, was man verpasst, ist eigentlich eben nur so die Hochstimmung. Was ganz schön ist, was so in den letzten Jahren nicht so viel war, wie es jetzt irgendwie ist, die haben ganz viele Künstler so auf dem Hof. So Singer, Songwriter, schremmeln da so ein bisschen mit ihrer Gitarre zum Beispiel rum.
Ja.
Und ja, Biergespräche halt, ne?
Ja, das habe ich mir schon gedacht. Also die könnte ich dann höchstens mit mir selber führen, mit Bier.
Das ist halt eigentlich schon ganz geil und das, sowas kannst du natürlich nicht sozusagen vom Garten aus mitbekommen.
Ja, das stimmt. Ja, ich merke auch so langsam, ich meine, es ist ganz cool und ich habe jetzt schon ein paar nette Vorträge gesehen, aber ich würde halt schon auch gern mal wirklich hin. Also spätestens morgen werde ich euch ja eh wiedersehen und dann können wir auch noch ein Biergespräch führen.
Sehr schön.
Ja. Na gut, dann wünsche ich dir noch eine schöne Zeit auf der Republika. Und wir sehen uns morgen.
Ja, vielen Dank. Ja, bis morgen.
Tschüss.
Tschüss.
Der Kollege Richter ist natürlich auch vor Ort. Ich gucke mal, was er so bei Twitter geschrieben hat. Okay, er ist unglücklich übers Essen. Das tut mir natürlich leid.
Hallo, ihr habt das Telefon von Markus angerufen, der aber gerade nicht rangehen kann. Aber dafür dürft ihr zur Belohnung eine Nachricht hinterlassen. Jetzt.
Markus, Christian hier. Du bist bestimmt gerade bei Astro Alex. Ciao. Schade. Naja, vielleicht ruft er ja zurück. Der Kollege Richter hat zumindest gerade noch frisch getwittert, dass er bei Astro Alex ist, also bei Alexander Gerst, der Astronaut der ESA. Der war ja eine ganze Weile auf der Internationalen Raumstation und der hält nämlich gerade einen Vortrag. Ich habe gedacht, wenn die das jetzt alle gucken und sich da mit hunderten anderen Leuten in die Halle quetschen, mache ich das jetzt auch und zwar vom Garten aus.
Wenn man in die dichtere Atmosphäre kommt, muss man von den 28.000 km/h auf so ungefähr 1.000 km/h abbremsen, bevor der Fallschirm aufgeht. Und das ist eine Verzögerung. Wir hatten so um die 5G. Das geht noch. Aber ich habe es auch mal ausgerechnet, das ist ungefähr so, wie wenn man auf der Autobahn von 200 km/h auf 0 bremst, innerhalb von einer Sekunde. Und das aber nicht nur eine Sekunde lang, sondern 2 Minuten lang so.
So, ich liege immer noch bequem in meinem Liegestuhl, in meinem Garten und per Kopfhörer höre ich Livestreams der Republika.
You know, come to work in the morning and take a look at your plants and watch them, how they're doing.
Und da ich mich ja gerade im Garten befinde, habe ich mir gedacht, dass es doch unglaublich passend wäre, einen Talk zu hören von einer Gruppe, die sich Plants and Machines nennt, zum Thema Technologie, Urbanität und Natur.
In vertical and urban farms, we are able to control temperature, humidity, the light spectrum, CO2.
Es geht darum, Systeme zu entwickeln, die die Herstellung von Nahrung auch in der Stadt ermöglichen. Glashäuser, in denen Pflanzen zum Beispiel wachsen können, die mithilfe von Computern und Sensoren überwacht werden und dann eben Nährstoffe und zum Beispiel Wasser zugeführt wird, genau in dem Augenblick, in dem sie das Wort tatsächlich brauchen.
Up until now, farming technologies have been closed source and in the hands of a few.
Das alles in so einem autarken, intelligenten Gewächshaus verpackt, das Ganze noch Open Source, sodass sich das auch international durchsetzen kann, mehrere Leute weltweit als Community daran entwickeln können, um neue Systeme zu implementieren. Also insgesamt eine tolle Idee. Aber bis das soweit ist, wird es wahrscheinlich noch eine Weile dauern und solange kann ich auch noch in meinen selbstgebauten Hochbeeten wühlen und Unkraut zupfen und bald mal den Rhabarber ernten. Da freue ich mich schon drauf und möchte das gar nicht von einem Roboter erledigt haben. Letzter Tag der Republika, wieder zurück am Küchentisch, beziehungsweise am durchaus sehr späten Frühstückstisch, ist schon 22:30. Und zwar warte ich auf Justin Hall.
Thank you so much. Good morning, y'all. Good morning. So,
Let's talk about self-exploitation on today's internet.
Ein US-amerikanischer Blogger, der jetzt schon seit über 20 Jahren bloggt. Seit 1994 macht er das auf der Webseite links.net.
I'm a personal storyteller.
Und er wird reden über das Thema Selbstausbeutung. Beutet uns das Internet aus oder können wir das Internet so für uns nutzen, dass wir es ausbeuten können?
If you are willing to show in public that you are humble, that you do not know the truth, that you are struggling for an answer and that you are trying whatever you can to learn, then you can connect with other people who also have doubt.
Das Veröffentlichen von persönlichen Informationen im Internet ist, so sagt Justin Hall, ja, wie so eine Art Ritt auf der Kanonenkugel. Es kann Leben positiv verändern, es kann aber auch Leben zerstören. Also er hat ein Beispiel gebracht von einem Mann in den USA, der täglich 20 Meilen zu Fuß läuft, um zur Arbeit zu gehen. Das hat jemand mitbekommen und hat Spenden gesammelt für diesen Mann, um ein Auto ihm schenken zu können. Da kamen über $300.000 zusammen und das hat dazu geführt, dass der Mann Morddrohungen bekommen hat, weil Neid und Hass sich entwickelt haben.
James Robertson is now in hiding because he's gotten death threats because people have seen how much money he got and they want to attack him or take it from him. So I think it's very difficult to use the internet to help people even if
Erwartung, die schürt das Netz ja immer wieder. Und zwar gibt's ja die Hoffnung, die ja so oft mit Netztechnologie verknüpft ist, dass das Internet die Welt verbessern wird. Und genau mit dem Thema setzt sich, wenn ich das richtig verstanden habe, die Kollegin Vera Linz auseinander, die auch auf der Republika unterwegs war. Ich bin gespannt und übergebe die Mikrofonstaffel an Vera.
Ich habe hier auf der Republika Errol Balkan getroffen, einen in Großbritannien lebender Franzose mit amerikanischem Akzent, wie er selbst sagt, und vor allem ein Mann, der eine Mission hat. Auch Balkan will mit Technologie die Welt verbessern und dafür mit seinem Unternehmen Indie eine technische Alternative zum Mainstream-Internet schaffen, nämlich ein Indie-Net. Teil davon ist das Projekt Stratosphere, aus dem eine Peer-to-Peer-Plattform schon recht bald hervorgehen soll. Kernpunkt dieses Projekts ist, die Privatsphäre eines jeden bleibt geschützt. Denn, so Errol Balkan, die digitale Welt gleiche heute dem Panoptikum, das Jeremy Bentham schon im 18. Jahrhundert entworfen hat. Eigentlich zur Beaufsichtigung von Fabrikarbeitern, dann aber umgesetzt zur Überwachung von Gefangenen. Heute, so Balkan, hätten wir ein Camera Panopticon und ich bat ihn, dieses Bild einmal genauer zu erklären.
Let's take Google because they're the biggest, most prominent example.
Lass uns Google nehmen, denn es ist das prominenteste Beispiel. Google weiß so viel über jeden von uns, aus jeder E-Mail, die wir verschicken, jeder Datei, die wir erstellen, jedem Foto, das wir hochladen. Google kann all diese Informationen kombinieren mit dem Wissen über die Welt, das durch Landkarten erzeugt wird, durch Satellitenbilder und indem man uns trackt. Das Ergebnis ist eine globale Kamera, die rund um die Uhr alles über alles und jeden aufzeichnet. Das nenne ich Camera Panopticum. Es ist wie das alte Panopticum im Gefängnis, wo man einen einzelnen Wächter in der Mitte hatte, der jeden sehen konnte. Aber keiner der Gefangenen konnte den Wächter sehen. Und die Idee dahinter war, dass die Gefangenen sich immer ordentlich benehmen sollten, denn sie wussten ja, dass sie ständig beobachtet werden. Jetzt schaffen wir ein globales Panopticum durch die Produkte von Unternehmen wie Google und Facebook. Und natürlich werden all diese Informationen mit den Regierungen geteilt.
Um dieses Problem zu lösen, haben Sie vorgeschlagen, eine Infrastruktur zu schaffen, jenseits der Cloud, jenseits des Internets. Wie kann das funktionieren?
Wir müssen uns hinbewegen zu einem dezentralisierten Netz, in dem jeder gleichberechtigt ist, wo uns die Technologien gehören und wir direkt miteinander kommunizieren können, ohne Zentren, sodass wir ein Foto teilen, ohne es mit Facebook teilen zu müssen. Dem steht technisch nichts entgegen. Wenn Facebook sagt, du musst ein Foto, wenn du es mit einem Freund teilen willst, auch mit uns teilen, dann hat das keine technischen Gründe. Es liegt nur im Unternehmen begründet, denn damit machen sie ihr Geld.
So we can build a system where I can just share my photo directly with you.
Wir können ein System bauen, wo ich mein Foto direkt mit dir teilen kann. Und die Voreinstellung lautet, ich behalte mein Bild für mich. Und wenn ich es mit meinen Freunden, mit meiner Familie oder mit allen teilen möchte, dann ist das meine Entscheidung. Das Problem mit der Mainstream-Technologie ist, dass du nicht darüber befinden kannst, ob du ein Bild mit Facebook teilen möchtest, wenn du Facebook benutzt. Wenn du auf Facebook etwas als privat kennzeichnest, dann ist es für alle privat, außer für Facebook. Facebook bekommt immer zu sehen, was du machst.
Aber würden Sie nicht sagen, dass sich im digitalen Zeitalter das Konzept von Privatheit verändert hat?
Ich denke, es liegt im Interesse von einigen Leuten, es so darzustellen. Ja, Mark Zuckerberg sagt, die Privatsphäre ist tot. Aber was er wirklich meint ist, die Privatsphäre ist tot für dich, nicht für mich, nicht für Mark Zuckerberg. Denn als er sein Haus hat renovieren lassen, mussten die Arbeiter Vereinbarungen unterschreiben, in denen stand, dass sie nicht einmal darüber sprechen dürfen, dass sie für ihn arbeiten. Wenn die Leute sagen, die Privatsphäre ist tot, dann meinen sie, die Privatsphäre ist tot für alle, außer ihnen selbst. Unternehmen und Regierungen haben mehr Privatsphäre, als sie vielleicht jemals hatten. Der Einzelne aber soll denken, die Privatsphäre ist tot. Das ist sie aber nicht. Wir machen uns sehr wohl etwas aus unserer Privatsphäre.
Wie kann man damit eine kritische Masse erreichen? Das ist ja die wichtigste Frage am Ende.
Slowly.
Langsam, organisch. Ein Kernpunkt von unabhängigen Technologien besteht darin, dass wir kein Risikokapital nehmen. Wir spielen nicht das Silicon Valley-Spiel. Das ist nicht der einzige Weg, wie man Technologie herstellen kann. Wenn du Risikokapital nimmst, musst du so schnell wachsen, wie es nur geht. Aber wir müssen das nicht. Wir können klein beginnen. Wir können nachhaltig sein. Wir werden Geld nehmen für Dinge wie verschlüsselte Sicherungskopien von Daten. Aber wir müssen nicht kometenhaft wachsen und dann verkaufen und an die Börse gehen. Das ist nicht das Spiel, das wir spielen. Wir wollen eine nachhaltige Zukunft bauen. Mein Kriterium für Erfolg lautet, arbeite ich daran noch in 20 oder 30 Jahren? Wir müssen Erfolg in viel längeren Zeiträumen denken.
Errol Balkan über sein Projekt des Indie-Netz und wie das im Detail funktioniert und wann damit zu rechnen ist, das erklärt er im ausführlichen Interview auf breitbank.deutschlandradiokultur.de. Balkan war natürlich nicht der einzige Mahner auf dieser Republika. Zu Gast war auch der polnisch-britische Soziologe Zygmunt Bauman, 89 Jahre alt, eine Legende, ein Star der Soziologie. In seinem Vortrag hat er die gegenwärtige Kontrollgesellschaft analysiert und darüber gesprochen, warum die meisten Menschen sich freiwillig ins Internet begeben, obwohl sie doch wissen, dass dort ihre Daten nicht sicher sind. Ich habe ihn gefragt, welche Bedrohung von der allgegenwärtigen Überwachung ausgeht.
Nun, es ist eine Zeitbombe. Man kann jetzt noch nicht resümieren über mögliche Gewinne und Verluste, auch wenn schon einiges klar sichtbar ist. Aber wenn man über die Zukunft der Menschheit nachdenkt, könnte dabei ein Ergebnis herauskommen, das genau das Gegenteil ist von dem, was wir erwartet oder gewollt haben.
Think about the future of humanity, then it may have the results which are exactly reverse, opposite to what we expected, what we wanted. We did the revolution in order to technological revolution.
Wir waren bei dieser technologischen, von Computern gesteuerten Revolution geleitet von dem Wunsch, die menschliche Freiheit, die Unabhängigkeit zu erweitern. Herauszufinden, wer sind wir selbst. Möglicherweise werden wir genau das Gegenteil von dem erreichen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir in eine Richtung gehen, die schon vor 400 Jahren vorhergesagt worden ist, von einem Mann namens Etienne de la Poitie, der darüber geschrieben hat, dass Menschen sich freiwillig versklaven. Und wir kreieren wissentlich oder unwissentlich einen Käfig für uns selbst. Ich bin ein sehr alter Mann und ich habe einen sehr altmodischen Blick auf die Privatsphäre. In meinen jungen Jahren habe ich um Privatsphäre gekämpft, aber heute wollen die Leute keine Privatsphäre mehr. Sie wollen in der Öffentlichkeit gesehen werden. Ich will gesehen werden. Wenn andere auf mich schauen, dann weiß ich, dass ich existiere. Wenn nicht, ist das eine furchtbare Bedrohung. Und es ist tatsächlich eine reale Bedrohung, allein zu sein, verlassen, ausgeschlossen zu sein. Die junge Generation wächst auf im Schatten der Angst, ausgeschlossen zu sein, dass es für sie keinen Platz in der Gesellschaft gibt. In Europa suchen gegenwärtig immer noch 50% der Hochschulabsolventen nach einem Job. Sie können keinen finden. Und wenn sie das Glück haben, einen Job zu finden, hat das nichts mit ihren Fähigkeiten zu tun. Sie haben sehr hart für ihre Fähigkeiten gearbeitet, aber es gibt keine Nachfrage. Sie müssen eine Nachfrage für sich kreieren. Das ist keine einfache Aufgabe, das ist ein schwieriger Job.
How can we escape?
Ich weiß es nicht, ich bin kein Prophet. Geschichte existiert nicht, bevor sie nicht zur Gegenwart geworden ist. Im Moment können wir nur fantasieren. Ich weiß es wirklich nicht. Es gibt kein Ding wie die Zukunft. Sie wird geschaffen von deiner Aktion und den Aktionen von anderen Menschen. Die Wahl, die wir treffen, kreiert Geschichte.
Vernetzung und Kommunikation werden immer noch elementar sein, wenn es um das Zusammenleben in unserer Gesellschaft geht. Darin besteht ein Konsens zwischen Sigmund Baumann und Aral Balkan. Auch der Journalist Friedemann Karich stimmt dem zu und darum plädiert er für eine neue Ethik des Teilens von Informationen im Internet. Karich hat nämlich beobachtet, dass das Netz nicht nur mehr Transparenz gebracht hat, sondern auch das blanke Gegenteil, nämlich Verwirrung und Vernebelung. Die Abschaffung der Wahrheit, so hieß sein Vortrag auf der Republika.
Zumindest wir Netzoptimisten dachten, das Internet ist so das Medium der Aufklärung. Weil Informationen und damit eben auch Wahrheit, das, was wir Wahrheit nennen, und Fakten sehr leicht zu vermitteln sind. Wir müssen aber jetzt in letzter Zeit nicht nur gefühlt irgendwie konstatieren, dass da viel Lüge und Propaganda unterwegs ist, sondern man kann es an manchen Dingen auch messen. Und es ist leider auch keine Überraschung, dass verschiedene Lügner, wie ich sie jetzt mal zusammenfassen würde, zum Beispiel eben Staaten, die Propaganda betreiben, das Internet sehr, sehr gezielt und geschickt für ihre Zwecke einsetzen. Und deswegen habe ich mich eben in meinem Vortrag gefragt, was ist das Internet jetzt eigentlich? Ist es jetzt ein Medium der Aufklärung oder haben es die Lügner doch gekapert?
Und was ist es?
Es ist ambivalent und es ist das, was wir daraus machen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man vor so einer Ambivalenz steht und vor so einem großen Potenzial, aber auch einem großen Risiko, wie es das Internet eben bietet, dass man sich einmal ganz genau fragt, was da passiert und warum Menschen vielleicht anfällig sind für diese Lügen und diese Lügner und wie sie manipuliert werden. Und dafür habe ich mich eingehender mit eben Verschwörungstheorien beschäftigt, die ja so eine gewisse alternative Wahrheit darstellen zu der Wahrheit, die wir akzeptiert haben und sich im Internet sehr, sehr weit verbreiten. Und zweitens eben mit auch Propaganda, die inzwischen aber dadurch, dass das Internet eben doch der Wahrheit oft den Vorzug bietet, evolutioniert sozusagen diese Lüge der Propaganda hin zu einer nicht mehr Anti-Wahrheit, die gegenüber der unserer Wahrheit steht, sondern eben zu diesem, was ich dann nenne, die Abschaffung der Wahrheit. Versucht also unseren Wahrheitsbegriff zu sabotieren und uns das Gefühl zu nehmen, es gäbe überhaupt eine Wahrheit und das ist natürlich gewissermaßen gefährlich.
Deshalb fordert Friedemann, dass die Gesellschaft darum ringen sollte, wieder eine gemeinsame Wahrheit zu finden und er fordert eine neue Kultur beim Umgang mit Informationen.
Ja, die Ethik des Teilens entsteht aus dem Gedanken, dass wir ja heute alle Sender sind in den sozialen Netzwerken und dass wir alle an der Realitätskonstruktion unserer Mitmenschen, zumindest unserer Kontakte, mitwirken. Und da müssen wir uns eben überlegen, wie soll das ablaufen? Welche Werte wollen wir da eben teilen und welche Werte eben nicht? Und da ist auch eine gewisse Anschlussfähigkeit, weil die Ethik des Teilens diesbezüglich uns auch vorgibt, dass wir Angst eher minimieren, dass wir Alarmismus verhindern, damit eben die Angst, die die Grundlage ist für dieses krude Wissen oft, nicht noch weiter wächst. Ich glaube, dass wir da ganz am Anfang stehen. Gestern in der Runde kam dann der Begriff der Medienpubertät. Den fand ich eigentlich ganz schön, weil wir jetzt in einer großen Verwirrung sind, aber schon merken, schon spüren, wir brauchen da eine Kultur, über die müssen wir jetzt natürlich diskutieren, immer vor dem Hintergrund, dass wirklich jede einzelne unserer Aussagen, und ignorieren ist auch eine Aussage, implizit politisch wirken, weil sie eben bei anderen Menschen wieder das Bewusstsein schafft oder eben nicht.
Der Journalist Friedemann Karich hier auf der Republika. Und so lassen sich meine drei Interviewpartner neben Karich, Aral Balkan und Sigmund Baumann zusammenfassen. Wir brauchen ein neues Bewusstsein beim Umgang mit digitalen Medien.
Wir sind am Tag 3 der Republika angekommen und zwar beim Affenfelsen. Das ist so der Bereich, wo die Leute immer rumsitzen mit ihren Laptops und vielleicht nochmal einen Kaffee zwischendrin trinken, zwischen den Sessions, wenn sie nichts zu tun haben.
Und wir sind jetzt hier vor dem letzten Abend, das traditionelle, ich will jetzt nicht Besäufnis sagen, aber wo es nochmal feierlich zu Ende geht. Und wir haben natürlich sozusagen ganz Dienst beflissen, bevor die Feierlichkeiten beginnen, uns nochmal zusammenzufinden, um einen endgültigen Abschluss zu finden und zu sagen, was an der Republika das Tollste war oder vielleicht auch nur das, was hängen geblieben ist. Herr Grasse, die Republika 2015.
Ich bin gerade irgendwie so überwältigt, ob der schieren Masse der Menschen hier vor Ort. Da muss ich mich erstmal dran gewöhnen, weil ich habe ja alles irgendwie nur so per Stream beobachtet und... Das ist schon anders als nur irgendwie per Stream das Ganze zu beobachten. Das ist so das, was man sonst im Livestream bei Twitter sieht oder in dem Twitter-Stream sieht, ist jetzt so kulminiert in Menschenmasse. So die Menschensuppe, nicht nur virtualisiert, sondern auch real zu erleben, ist doch nochmal sehr anders.
Aber würdest du dann das nächste Mal lieber nicht mehr zu Hause sitzen oder ist es genau richtig? 3 Tage Inhalt und jetzt ein bisschen Konversation.
Das ist ja tatsächlich das erste Mal, dass ich das so mache. Sonst war ich ja auch immer hier und ich finde es schon entspannter. So, wenn ich mich zurückerinnere, wie ich da so mit ausgestreckten Fühlern im Garten lag und den Stream beobachtet habe, war das schon entspannter. Und
Frau Linz, wie war es denn für Sie auf der Republika?
Na, ich habe ja so die abgründigen Panel besucht. Da gab es bestimmt noch mehr, aber bei 3, wo es wirklich darum geht, wie stark wir überwacht werden und wie groß die Gefahr für die Gesellschaft ist. Und mein Eindruck war, auch wenn Sascha Lobo heute nicht da war oder die 3 Tage nicht da war, dass diese Kritik schon stärker wird und dass die Abwehr dagegen sich formiert. Und auch wenn noch niemand so richtig eine Idee hat, was man tun kann, außer aus dem Netz auszuwandern und alternative Strukturen zu schaffen, habe ich das Gefühl, da entsteht was, was wirklich eine Kehrtwende oder eine Trendwende einleiten könnte.
Was für mich ja total überraschend war, ist, ich habe mich auf ein Thema konzentriert, nämlich Kinder und Jugendliche auf der Republika. Wenn Sie das nochmal hören wollen, einfach den Podcast unter breitband.deutschlandradiokultur.de hören. Und dann will ich nämlich jetzt nichts dazu sagen, sondern nur dazu sagen, wenn man das macht auf der Republika, ist die mittlerweile so groß, dass man vom Rest nichts mitbekommt. Also ich bin wirklich hier gewesen und habe mich nur mit Kindern und Jugendlichen beschäftigt, habe noch einen anderen Vortrag gehört und habe in der Timeline die ganze Zeit gesehen, was noch alles passiert ist und müsste mich jetzt vielleicht eine Woche einschließen, um den ganzen Rest zu hören. Frau Sickert, Sie haben ja das Eigentliche übernommen, nämlich versucht, das Motto zu erfüllen, Europa zu finden. Das haben wir schon gehört. Was ist sonst noch passiert?
Also das mit dem Europa finden war tatsächlich gar nicht so einfach. Es gibt nämlich ganz wenig Veranstaltungen, die sich wirklich nur um Europa drehen. Was ich aber dabei festgestellt habe, ist, dass die Republika sehr politisch ist. Und dabei ging es gar nicht mal unbedingt um Netzthemen, sondern vor allen Dingen zum Beispiel auch um Flüchtlingsthematiken, die ja eng mit Europa verknüpft sind. Was ich mir aber gewünscht hätte, dass man vielleicht an der Stelle dann auch aufgezeigt hätte, wie man mit dem Internet eigentlich dann solche Themen eigentlich auch angehen kann, wo irgendwie Anknüpfungspunkte sind, wie man mit digitalen Werkzeugen auch noch was bewirkt kann. Und da bin ich etwas ratlos in Europa zurückgeblieben.
Und zum Schluss noch ein Wort vom Veranstalter.
Also, Top-Zustand, gerne wieder.
Das war die Sendung von der Republika. Wir geben ab an die Nachrichten und das Theatermagazin Rang 1. Das Breitbandteam verabschiedet sich und sagt auf Wiederhören.
Ciao.
Tschüss.
Bitte?
Oh, Frau Linz ist wieder völlig auf.
Tschüss.